Ja, das Thema für den Gottesdienst, das hatten wir schon vor Augen. Wir haben es auch in den Liedern schon gehabt. Glauben und Gehen. Ja, mir ist wichtig, dass wir heute drei Bereiche in unserem Leben entdecken, vielleicht neu entdecken oder auch ja, verfeinern. Und wir haben uns nicht abgesprochen, was wir jetzt gerade gehört haben. Der erste Bereich wäre ein Leben führen, eine Lebensweise, die Gott gefällt. Gehorsam leben, glauben und gehen. Und der zweite Bereich ist, das sieht man immer wieder auch, Leben ist geheimnisvoll. Manche Schritte, manche Dinge wissen wir, kennen wir nicht, was auf uns zukommt. Und so ist es auch mit Gottes Willen in der Bibel, dass er ganz schwach am Anfang durchscheint und immer stärker wird, bis zum Ende hin, ja, wo es um Rettung geht, um Versöhnung, um Wiederherstellung von Beziehungen und zu seinen Menschen natürlich, ja. Und er will sein Volk sein, er will Herr sein über sein Volk, er will seine Gemeinde bauen und er will auch sein Reich ausbreiten und bauen. Und ein weiterer Bereich ist unser Leben mit Christus, mit dem Messias. Jeder einzelne Punkt wäre für sich mindestens eine Predigt. Und das kann heute auch nur ein Anstoß sein, auch schon im Blick auf die fortgeschrittene Zeit. Aber ich hoffe, ihr habt alle Zeit mitgebracht, noch ein bisschen, dass wir da auch noch nachdenken und nachsinnen können. Der allerwichtigste Punkt aber, und das klang schon in den Liedern an, das klang auch in dem an, was Anne und Mick gesagt haben, dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, und dann können wir auch staunen, wenn wir ihn betrachten, auf ihn aufsehen, auf ihn schauen. Staunen über sein Reden vor 4000 Jahren, ungefähr, ja, zu einem Menschen, der Abram hieß. Der lebendige Gott spricht zu einem lebendigen Menschen, denn er ist kein Gott der Toten. Er ruft ihn heraus aus seiner Situation und gibt ihm die Anweisung, im Grunde sich auf ihn zu verlassen und zu gehen, wohin er ihn führt. Und der Text, den wir vor uns haben, der ist uns überliefert. Und ich weiß nicht, ob ihr schon darüber nachgedacht habt, das ist doch eine Sensation, dass wir so einen Text, ja, der mehrere tausend Jahre alt ist, überliefert bekommen haben. Damals auf steinernen oder auch auf Tontafeln. Die Archäologie hat in Mari zum Beispiel, das liegt auch in Mesopotamien am Euphrat, 20.000 Tontafeln entdeckt. Später, 400 Jahre vor Christus in Persien, auch enorm eine Bibliothek aus Tontafeln, 25.000 Tontafeln. Und in einer Sprache, die man damals erst entziffern musste oder von damals entziffern musste. Und wir haben hier einen geschriebenen Text vor uns. Das war damals schon eine faszinierende Fähigkeit von Menschen, in der Menschheit. Und ja, heute haben wir es gut, wir können über viele große Entfernungen uns unterhalten. Damals war Raumzwang, so wie hier auch, wenn wir ein Gespräch führen wollen oder wollten, damals, ist es auch bei uns noch nicht so lange her, dann musste man sich begegnen. Man musste miteinander reden, indem man auch ja miteinander sich anschauen konnte. Es war sowas wie Raumzwang, aber der geschriebene Text hier in unserem Wort, der überwindet Raum und Zeit. Und ist konserviert hier späterhin konserviert auf Tontafeln, mühsam auch eingeritzt in weiche Tontafeln, die ganz weich durch Wasser waren und dann gebrannt wurden und später auf Pergament und Papyrus. Ja, die Geschichte mit Abraham beginnt unvermittelt nach der Urgeschichte. Die ersten 11 Kapitel mit vielen Unheilsgeschichten beginnt Gott etwas Neues. Wir lesen mal den Text. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein und ich will dich segnen. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging, wie der Herr ihm gesagt hatte. Und Lot ging mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders und alle ihre Habe, die sie erworben haben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan, und Abraham durchzog das Land hin bis zur Stätte Sichem, bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land, und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zum Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Man könnte jetzt denken, Gott beginnt seine Heilsgeschichte gerade jetzt hier mit diesem Text, nachdem viel Unheil passiert war in den ersten 11 Kapiteln. Wir erinnern uns, kurz zuvor war der Turmbau zu Babel und ja, oder hat sie nicht viel früher begonnen? Ja, sie hat früher begonnen, schon im Paradies. Die Heilsgeschichte war schon im Paradies eingewoben in die Unheilsgeschichte, die dann folgt. Und das zieht sich als roter Faden durch die Bibel hindurch. Bis am Ende das Unheil weggehen muss durch Jesus Christus, den König, der dann sein Reich sichtbar werden lässt. Am Ende heißt es ja in der Offenbarung auch: Und das Heil ist unseres Gottes geworden. Wir können es nicht ergründen, warum Gott auf diese Weise vorgeht. Es ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis des Willens Gottes, was er in Epheser 1, Vers 9 auch vielleicht ein Stück weit beantwortet. Wir kommen noch drauf. Gott redet in diesem Text, den wir gelesen haben, den wir gehört haben, in das Leben von Abraham hinein. Er hat ihn auch schon in Mesopotamien zuvor schon einmal aufgefordert, auch aufzubrechen. Wer ist dieser Gott? Der Engel des Herrn, der dann auch mit Hagar sprach, später hin. Ich bin mal so kühn und sage, ja, aber wer ist der Engel des Herrn? Es ist der Gott, der dem Mose im brennenden Dornbusch begegnet, der in der Wolken- und Feuersäule einhergeht und der auch dem Josua als Fürst des Heeres gegenübertritt und den Eltern Simsons begegnet, die dann sagen, oh, wir haben Gott gesehen, wir müssen sterben. Der dann als Mensch geboren wird, als Kind in der Krippe liegt und für uns ans Kreuz ging. Dieser Gott beruft Abraham und sendet ihn nach Kanaan. Und der Text beginnt jetzt tatsächlich unvermittelt mit der Aufforderung Gottes an Abraham, geh. Im Grundtext ist es eine doppelte Aufforderung. Da heißt es, in den vielen Übersetzungen heißt es nur geh. Ja, aber im Grundtext heißt es, geh für dich. Wir haben es im Lied gesungen, nicht? Singe für dich allein. Nur für dich allein heißt es, glaube ich, in dem ersten oder zweiten Lied, was wir gesungen haben. So ähnlich ist es hier. Gehe für dich, nur für dich. Ja, zieh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und deinem Vaterhaus. Wenn der Herr heute das so sagen würde, würden wir uns sagen, so wie Mose auch, sende wen du willst, ja, aber nicht mich, ja, wahrscheinlich. Aber er hatte eine große Verheißung für ihn, ja, und ja, sollte er sicheren Boden verlassen? Das war damals auch keine ruhige Welt oder kein sicherer Boden vor 2000 Jahre vor Christus. Ja, es war eine Herausforderung für Abraham, den Angesehenen, den wohlhabenden Vater. Das heißt, so ist sein Name. Abraham, Avram, erhobener Vater. Aber was für eine Verheißung. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Er, der kinderlos ist, noch mit 75 Jahren. Und dich segnen. Was heißt das? Wir haben es vorhin schon ein bisschen gehört, ja? Und in dem Psalm 29, den Katrin zitiert hat, sage ich mal, zitiert, ja, 29, Vers 11, da steht am Ende, ich glaube, es wird übersetzt mit ungeteiltem Herz, aber es heißt original ein Herz des Friedens. Ja, ich weiß das zufällig, weil ich am Ende das im Gebet noch einflechten wollte. Also, was für ein Zufall. Ja, und ich glaube, darin liegt auch der Segen, dass wir Frieden haben. Im Neuen Testament heißt es auch im Epheserbrief, er ist unser Friede. Wenn wir Friede mit Gott haben, Versöhnung mit ihm durch Jesus Christus, dann ist das ein Segen. Das ist ein ganz tiefer Segen. Und deinen Namen groß machen. Wir Menschen würden gerne unseren Namen groß machen. Ja, so wie es im Turmbau zu Babel auch passiert ist. Ja, da wollten sich die Menschen einen Namen machen. Ja, und wir bauen ja auch Türme heute, nicht? Auf der ganzen Welt. Die können gar nicht hoch genug sein. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ja, die Babylonier wollten sich selber einen Namen machen und auch ein großes Volk werden. Ein Volk, was Macht ausübt und auch ausgeübt hat, dann über Jahrhunderte. Ja, und Abraham ging. Da heißt es dann im Text, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Ja, warum? Ich zitiere mal jetzt aus der NGÜ, die eine Antwort darauf gibt. oder der Hebräerbrief im Hebräer Kapitel 11, Vers 8, gibt eine Antwort darauf. Warum kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott, und das ist ja auch Glaube, im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wohnte tatsächlich mit ihnen zusammen. Ja, mit 100 Jahren kam der Isaak. Der Isaak hat mit 40 geheiratet, 140. Mit 60 kam der Jakob dann. Und da war Abraham 160, also 15 Jahre noch bis zu seinem Tod. Und er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer selbst, Gott selbst ist. Hier schreibt die NGÜ, also die Neue Genfer Übersetzung, etwas umschreibend, aber ich finde sehr treffend auch. Ja. Wie viel Glauben brauche ich? Wie viel Glauben braucht ihr, wir? Wie viel Glauben hatte eigentlich Abraham? Lässt sich das messen oder kann man es vergleichen? Oder kann man es trainieren? Ich sage mal, Glaube ist immer erst die Antwort auf Gottes Initiative und basiert nicht auf menschlicher Anstrengung. Ich zitiere, was Thomas vor zwei Wochen in der Predigt sagte. Das Entscheidende ist, dass ich Gott die Führung überlasse. Er zeigt den Weg. Das haben wir vorhin auch gehört. Ne? Wir wollen uns auf Gottes Führung verlassen. Das muss man auch ein Stück weit lernen, muss es einüben. Zurück zum Text. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, heute Nablus im Westjordanland in Israel, bis zur Terebinte Mores. Oder Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Jetzt ist ein bisschen unsere Vorstellung, unser Vorstellungsvermögen auch gefordert. Haran, damals zur Zeit Abrahams, war eine wichtige Handelsstadt. Türkisch-syrischen Grenze, also in der Türkei, so 40 Kilometer von der Grenze entfernt. Wenn man dieses große Land Syrien nimmt oder auch die Türkei und eine Linie zieht zwischen beiden, ja, dann war es so ungefähr in der Mitte von der syrischen, türkischen Grenze. Ungefähr kann man sich vorstellen, hoffe ich doch, dass man sich vorstellen kann. Also biblisch gesprochen zwischen Ninive und Aleppo an einem Nebenfluss des Euphrat, und hier kamen viele Karawanenrouten zusammen und es war ein wichtiger Umschlagplatz auch für Waren. Also auch es ging um Geld, um Reichtum zu der damaligen Zeit. Es gab auch große Wanderbewegungen. Ob das genau zur Zeit Abrahams war oder vorher oder nachher, weiß ich nicht genau, aber es gab große Wanderbewegungen. Die Amoriter, die sind in das Zweistromland gegangen und haben dort über Jahrhunderte dominiert. Und so machte sich auch die ganze Familie auf mit Dienern, Sklaven und mit allem Vieh. Und man kann sich vorstellen, wenn man doch, wie viele Personen es waren, ob es schon 300 waren, wie es dann später heißt, wo Abraham den Königen dann rennt sozusagen, um den Lot zu befreien. Das steht ja hier nicht drin, aber es muss wohl schon auch eine große Herde gewesen sein. Und wenn man so mit Schafen geht, das gibt's auch heute, dass man eine Wanderweide, jetzt fehlt mir das richtige Wort, ja, also mit Schafen macht, ja, in verschiedenen Ländern, in Europa, auch in Nordafrika, dann weiß man, dass man da nicht schnell gehen kann, ja. Aber man kann mit 2000 Schafen, ja, drei Hirten und Hütehunden heutzutage von Norditalien an die Adria wandern, also 500 Kilometer und wieder 500 zurück, also so etwa 1000 Kilometer zurücklegen, innerhalb eines Jahres. Und ich gehe mal davon aus, also der Weg von Haran bis nach Sichem, ich habe auf Karten geguckt, so 800 Kilometer, vielleicht verschätze ich mich auch, also anscheinend sind es von Haran bis Damaskus 450 und dann kommen nochmal 200 oder 250 oder wie viel auch immer dazu. Und das natürlich nicht Luftlinie, da kommen vielleicht 800 Kilometer zustande. Und also eine Reise mit der ganzen Großfamilie, der Herde, Kleinvieh, auch Kamele, bis sie Sichem erreichten, da haben sie wahrscheinlich auch ein knappes Jahr gebraucht. Ja, wahrscheinlich sind sie über Damaskus, Eliezer von Damaskus, der Verwalter von Abraham später, das ist vielleicht ein Hinweis darauf, und sind über die Golanhöhen am Ostufer des See Genezareth vorbei und über den Jordan und dann über die Bergkette, dann in Israel nach Sichem. So einfach. Ja. Es war aber keine einsame Gegend. Der Text sagt, die Kanaaniter waren im Land. Und hier erfahren wir auch den genauen Ort. Es war die Terebinte More. Und das lässt darauf hindeuten, dass da Unterricht passierte. Ja. Der More oder die Mora, Lehrer und Lehrerin, ja, im hebräischen Text ist ein More, ein Lehrer. Also die Terebinte More weist darauf hin, dass da Religionsunterricht passiert ist. Aber nicht von Abraham, sondern von den Kanaanäern. Kanaanäische Glaubensunterricht. Ja. Und dann heißt es, er durchzog das Land, ja. Und es gibt eine Wurzel, eine Wortwurzel, durchziehen hinüberschreiten, hinüberziehen. Avar, im Hebräischen heißt es Avar, ja. Und daher kommt auch das Wort. Er wird später im Kapitel 14 als Hebräer benannt, ein Ivri, ja. Im Neuhebräisch heißt die Sprache Ivrit, ja. Also es hängt damit zusammen, dass er ein Hinzuziehender, ein Hinüberziehender, ein Hinüberschreitender war. Und so ist es auch. Er macht ja Grenzüberschreitungen. Abraham macht eine Grenzüberschreitung in ein fernes, in ein fremdes Land. Und das war oft in der Bibel auch mit einem neuen Glauben verbunden. Ja? Das war bei Abraham so, das war bei Ruth so, das war auch bei Jakob so. Also über den Jabok zog, da heißt es auch, er geht hinüber, ja, er durchzog. Und es war ein Aufbruch, wir haben es auch vorhin schon gehört, in eine neue Lebensweise. Ja, ein Wagnis, und ihr wagt es ja auch, Anne und Mick, ein Aufbruch in eine neue Lebensweise. Und das war dem Abraham schon sozusagen in die Wiege gelegt, wenn man so möchte. Ja, Israels Durchzug durch das Rote Meer in eine neue Existenz hinein. Da wird der gleiche Begriff verwendet. Und als Israel dann schließlich durch den Jordan zog, einzieht in das gelobte Land in Josua 3,16 wieder. Das gleiche Wort, die gleiche Wortwurzel. Wie auch schon eben auch aus der Wüstenexistenz heraus in das verheißene Land. Ich möchte mal sagen, alle, die weiterzogen, die hinübergezogen sind, sind in ihre Berufung gezogen. Und ich vermute mal, dass ihr auch in eurer Berufung zieht. Ja, so hat sich's angehört. Ihr seid berufen und ihr zieht auch in eure Berufung hinein. Ja, was wundert, das kann uns dann nicht verwundern, dass Jesus auch ein Wanderer war. Und wenn man, ja, er durchzog das Land und hat eine neue Lebensweise verkündet, hat sein Königtum, sein Reich Gottes, ja, verkündet und gezeigt, aufgezeigt. Und wenn man jetzt die hebräische Übersetzung des Neuen Testamentes anschaut, dann steht hier überraschenderweise auch dieses Wort durchzog. Jesus durchzog das Land. Er war sozusagen auch derjenige, der eine neue Lebensweise verkündet. Und das finden wir in Johannes 5, Vers 24, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Und das ist das Wort, was sozusagen jetzt hier das Alte Testament, das, was bei Abraham steht, was in vielen Versen auch folgt, hier auch verwendet wird. Johannes verwendet es auch nochmal im ersten Johannesbrief. Gut, zurück zum Text. In Vers 7 heißt es, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Ja, jetzt muss man sich überlegen, er kommt nach Sichem und baut dem Herrn einen Altar. Er hat sozusagen einen Glanzpunkt gesetzt. Wenn er es gesetzt hat, das ist jetzt eine Vermutung, ja, es wird nicht gesagt, dass er jetzt weiterzieht, er baut dort dem Herrn einen Altar, der Herr ist ihm erschienen und er hat wahrscheinlich auch die Kraft bekommen, das zu tun, baut dort direkt an dem Heiligtum, an der Lehrstätte der Kanaaniter einen Altar. Stell dir mal vor, wir würden heute sowas machen. In einem anderen Land. Ich sag mal, in einem islamischen Land oder was auch immer. Wir bauen dem Herrn einen Altar. Was würde passieren? Gar nicht auszudenken. Aber das war Glaube, das war Mut. Und der Herr ist ihm erschienen. Ja, wie? Er ist ihm später auch nochmal erschienen, nicht? Und er hat ihn, wenn er erschien, dann muss er ihn gesehen haben. Und wir wissen ja, niemand kann Gott sehen, ohne, du wirst mein Angesicht nicht sehen, heißt es auch im 2. Mose, nicht? Und du kannst mein Angesicht nicht sehen, das würdest du gar nicht aushalten. Also, wenn ihm der Herr erschien, dann denke ich, das war Jesus in einer Gotteserscheinung und so wie es später auch dann heißt, also die drei Engel, die ihm erschienen sind und einer war der Herr, ja, davon, als sie ihn über Sodom informiert haben auch. Und ja, ich möchte es begründen mit Hagar, ja. Das ist jetzt unser Jahresvers, nicht? Da heißt es, im Kapitel 16 ist es ja. Dann nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn sie das erkannt hat, dann muss ja jemand vor ihr gestanden haben. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Und wahrscheinlich hat sie ihn auch im Weggehen erkannt. Der da war, der mit ihr geredet hat, der Engel des Herrn heißt es ja, der ihr erschienen ist, ja, der auch dem Manoah erschienen ist und den Eltern von Manoah haben erkannt, als er aufstieg, oh, wir haben Gott gesehen. Aber die Schlussfolgerung ist für mich, und denkt darüber nach, ihr dürft nachsinnen, der Sonntag, ein Sabbat sozusagen, Tag, wo man sich hinwendet an den Herrn, denkt mal drüber nach, ob das so sein kann. Und ich würde mich über Rückmeldungen freuen, wenn ihr sagt, ja, das können wir auch so sehen. Oder nicht. Vielleicht gibt es auch Widerspruch. Aber ich würde mal sagen, er erschien und Hagar und Abram noch haben ihn gesehen. Ja. Abraham, das darf man nicht vergessen, hat, als er den Altar gebaut hat, damit verkündet, dass er nicht mehr an den Mondgott in Mesopotamien und auch nicht in Haran mehr glaubt, sondern er hat den Herrn angenommen und er verherrlicht Gott damit, ja, bei der Terebinde von Moreh. Und ja, hier entfaltet sich auch mehr noch das Geheimnis Gottes, sein Wille auch. Hier wird wieder ein Teil des Planes Gottes auch offenbar, nicht, dass er für uns, den er hat für uns als erlösungsbedürftige Menschen, schon damals. Und da denke ich, das ist Christus im Alten Testament. Da wird Christus im Alten Testament offenbar. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu dem Geheimnis, das Paulus auflöst. Ja, auch im Römerbrief. Im Römerbrief schreibt Paulus, Römer 4, Vers 17, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, auch bestimmt. Hier schimmert Gottes Ratschluss nochmal durch, den wir hier in unserem Abschnitt haben. Ja, und auch im Epheserbrief, ja, scheint durch, dass wir auch als Christen den Erbbesitz bekommen, nicht? Dass wir ein Leib werden und auch zu einem ein Volk, ein Erbe haben. Paulus schreibt, und das habe ich auch aus der NGÜ, weil das ist etwas griffiger oder leichter zu lesen und zu hören. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat. Und bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hat Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Ja, ihn anbeten. Ja. Und ja, dazu müsste man jetzt noch mehr sagen, aber da ist die Zeit auch nicht vorhanden. Ja, ich möchte noch mal auf den Punkt kommen, ja, unsere Wege in Christus, Abrahams Weg haben wir jetzt ein bisschen gehört. Ja? Und unsere Wege, wie sind denn unsere Wege in Christus? Oder anders gefragt, was braucht man denn als Christ? Wir haben schon gehört, Vertrauen, Glauben. Oder ist die Frage leichter, was brauchen Sportler? Ne? Was braucht ein Sportler? Der braucht Glauben, dass er gewinnt. Oder, ja, es könnte ja jemand sagen, ach, ich bin kein Sportler. Ja. Also dann bist du Spaziergänger. Was braucht ein Spaziergänger? Braucht er auch, bitte? Ein Regenschirm jetzt. Ein Regenschirm, genau, ja, ein Regenschirm. Ja, aber was braucht er dann? Er braucht eine Motivation beim Regen, auch mit Regenschirm rauszugehen. Er muss eigentlich sich motivieren und muss sagen, es ist gut für meine Gesundheit. Ich gehe raus. Ich gehe. Ja. Es braucht einen Willen auch. Es braucht einen Siegeswillen, auch beim Spaziergehen. Ja. Es regnet. Ich muss meine Trägheit besiegen. Ja. Sofa sitzen oder liegen oder spazieren gehen. Und Training? Einmal im Monat? Genügt das? Es ist besser als nichts. Ne? Ja. Und als Christ braucht man Glauben. Und die Motivation heißt, es ist gut, Gottes Willen zu tun. Ja, wir kennen seinen Willen. Oder wenn wir im Wort lesen, dann erkennen wir seinen Willen. Es ist gut, Gottes Willen zu tun. Aber ich brauche auch die Motivation, den Willen wirklich, auch den Siegeswillen, die Überwindung für oder gegen Versuchungen. Ich muss Gottes Willen tun gegen Versuchungen. Und was mache ich damit? Wie kann ich das trainieren? Indem ich die Bibel lese. Einmal in der Woche? Jesus sagt, und er ist Gottes Sohn, dein Wort ist meine Speise. Ja, essen einmal in der Woche? Da kommt niemand auf die Idee. Da kommt doch niemand auf die Idee. Einmal in der Woche Bibel lesen? Da kommt man schon eher auf die Idee, ja, aus Trägheit. Aber wenn wir bedenken, wir sind Söhne und Töchter des Höchsten, dann werden wir nicht auf die Idee kommen, einmal in der Woche oder einmal im Monat zu trainieren. Dann heißt das Training jeden Tag. Ja. Es gibt keinen Ersatz für die ganze Bibel zu lesen, und sie regelmäßig zu lesen. Es gibt keinen Ersatz dafür. Je mehr Teile man im Kopf hat, ja, desto mehr wird die Bibel auch Sinn ergeben. Desto mehr erkenne ich auch seinen Plan für mich und seinen Plan auch für die ganze Welt. Denn Glaube und Vertrauen wächst dadurch durch sein Wort. Und es ist manchmal natürlich auch nicht einfach, aber Glaube ist auch kein Besitzstand. Ich habe ihn nicht. Ich habe den Glauben nicht für immer, wenn ich sage, okay, ich weiß jetzt alles, ich mache die Bibel zu und ist gut. Nein, es ist kein Besitzstand. Und wenn ich glaube, dann befolge ich Anweisungen. Manchmal heißt es, wenn man Christ wird, manche Leute sagen ja, also ja, wenn ich Christ werde, dann muss ich meinen Verstand an der Garderobe abgeben. Ja. Nein, nicht an der Garderobe. Gib deinen Verstand an Gott ab. Abraham musste ganz bewusst seinen Verstand an den Herrn abgeben. Denn das, was Gott von ihm verlangt hat, auch späterhin Isaak zu opfern, das widerspricht unserer Vernunft, jegliche Vernunft. Ja, und warum? Wir sind doch Leute, die planen. Wir planen unsere Reisen, wir prüfen Dinge auf Machbarkeit. Und in Sprüche 3, Vers 5 heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das ist ein Gebot. ein göttliches Gebot. Dass wir immer und täglich vor Augen haben sollten, wenn wir auf Gottes Führung vertrauen wollen. Abraham musste auch seinen Willen abgeben. Er musste den Willen Gottes über seinen eigenen Willen stellen. Und das ist auch Glaube und Vertrauen. Das müssen auch wir einüben. Ich auch. Ja. Vielleicht wäre er gerne in Haran geblieben. Das war so schön, da zu wohnen. Ja. Wenn ich glaube, dann beachte ich die Gebote, seine Gebote, die das Miteinander betreffen. Der Simon, der hat es letzte Woche in der Predigt auch gesagt, so etwa, ich hoffe, dass ich mich jetzt richtig erinnere, sein dritter Punkt war, Jesus hat das Gesetz erfüllt und wir dürfen es dennoch tun. Also das Gesetz ist nicht passé. Denn keine Gesellschaft kann ohne Gebote leben. Keine Gesellschaft funktioniert ohne Gebote. Das wäre das totale Chaos, schon auch im Straßenverkehr. Wenn es keine Regeln gäbe, würden wir so wie in Rom einfach mal auf einer großen Kreuzung alle stehen bleiben. Alle, es geht nichts mehr, weil jeder fährt, wie er will. Aber ja, und wir haben keinen Freiraum, den freien Willen. Auch Abraham hatte ihn nicht. Ja. Auf Gottes Gebot hin ging er und Gott gab ihm auch die Kraft. Ich bin überzeugt, dass er durch sein Wort auch die Kraft bekommen hat zu gehen. Und wenn ich glaube, dann verbringe ich auch viel Zeit. Wir haben das vorhin auch gehört, nicht? Wir wollen viel mehr Zeit verbringen, habt ihr gesagt, ne? Auch mit Gott. Verantwortlich mit unserer Zeit umgehen. Fragen unserer Lebensgestaltung mit dem Herrn klären. Jesus lebte auch so und er lehrte das auch. Das vertrauensvolle Gespräch mit Gott und ja die Absprachen auch mit seinem Vater im Himmel. Das war das Herzstück einer erfüllten Lebenszeit. Ja, wie hören wir? Wir hören auf sein Wort. Wenn unser Gewissen dann ausgeprägt wird, ja, damit, dann können wir seine Stimme auch immer besser hören. Das kann uns leiten, auch in allen unseren Lebensbereichen. Ja. Wer Gott hört, der wird ihm auch gehorchen wollen. Und das Hören bedeutet auch bedachtsames Wandeln. Dann erbitte ich auch eine Entscheidung, ja, und bedenke einen Kauf. Ist er gut? Ist es gut? Ist es notwendig? Ist es wichtig? Und würde das meine Beziehung zu Jesus blockieren, das, was ich dann tue? Wir wissen das nicht immer ganz sicher. Wir können auch manchmal gar nicht immer sicher entscheiden, ob der Weg richtig ist. Aber es ist dann keine Bauchentscheidung mehr. Wir rechnen mit der Führung Gottes. Wir lernen von Jesus. Und wir sollten dann eben gerade auch die Ewigkeit in unseren Blick nehmen. Ja. Wenn er, der Schöpfer, der das große Universum geplant und geschaffen hat, nicht? Und das Universum ist nicht ewig. Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort bleibt bestehen. Sein Wort wird bestehen bleiben und er wird das, was er versprochen hat, auch tun. Und ja, wir, die wir Jesus bekennen, wissen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich komme zum Schluss. Innerhalb der Unheilsgeschichte webt Gott seine Heilsgeschichte hinein. Das sind sozusagen Parallelen bis zum Ende hin. Ja. Er will uns umgestalten in sein Bild. Und am Ende stehen ein neuer Himmel und eine neue Erde. Sein Reich kommt. Ich bete noch mit uns. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und der Ruhm und der Glanz und die Pracht, denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein Herr ist das Königreich und du bist über alles erhaben als Haupt. Gib uns ein ungeteiltes Herz, ein Herz des Friedens. Dein Reich komme. Amen.